Omni Direkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Heute mit einer Sonderausgabe. Ich habe mir nämlich Daniel Maas eingeladen für ein Gespräch, beziehungsweise wir haben beide überlegt, dass es ja nach der Titelgeschichte nochmal ganz interessant wäre, auch miteinander zu sprechen. Und hier sind wir nun. Moin Daniel.
Hallo, lieber Dennis, ich grüße dich. Und genau, du sagst es schon, erstmal nochmal vielen Dank auch für den Artikel. Hat mir sehr gut gefallen und tatsächlich bin ich auch mehrfach darauf angesprochen worden. Und sehr so kam gut. Ja auch so ein bisschen unsere Idee, weil ich hatte in mehreren Gesprächen dann auch gehört, ja Mensch, da kommt ja auch bestimmt eine viel größere Menge an Erfahrungen zusammen, als man in so einem Artikel dann auch letztes Endes ausbreiten kann. Und das war so ein bisschen der Tenor, ne, wie dann so die einzelnen Stationen und sowas sind. Und ja, und das war für uns ja auch ein bisschen die Idee, dass wir eine ganz gute Chemie in unserem Gespräch hatten. Und ich mir auch dachte, Mensch, wie sieht denn der Dennis eigentlich die Sachen? Grund genug eigentlich für so einen Dialog mal. Ne?
Richtig, eine sehr gute Idee, wie ich finde, genau. Und du hast es eben schon gesagt, man kann in so einem Artikel eigentlich unmöglich alles ausbreiten. Also der hätte locker doppelt so lang werden können. Und selbst dann hätte ich noch das Gefühl gehabt, nicht alles berücksichtigt zu haben. Also insofern eine wunderbare Idee, mein Lieber.
Ja. Und ihr könnt mich ja auch nicht jeden Monat aufs Cover nehmen, von daher habe ich da begrenztes Verständnis für, aber das kriegen wir schon gut hin.
Begrenzt. Ich höre da einen Funken Kritik durch. Aber du hast dir so ein paar Themen überlegt, die wir besprechen können. Fand ich sehr interessant. Weih uns alle, die Hörerinnen und Hörer und auch mich da doch ruhig nochmal ein.
Ja, ganz genau. Ne? Und zwar war so ein bisschen auch in den Gesprächen das Thema, wie sieht man so die Branche, wie sieht man die Zukunft der Branche, ne? Wer sind die Leute eigentlich immer auch hinter, auch dann durchaus hinter so einer Omnidirekt oder halt eben hinter so einem Interview und sowas. Und genau. Da haben wir einfach uns jetzt mal überlegt und uns auch darauf verständigt, dass wir da so ein bisschen mal durchgehen. Jetzt kann es natürlich sein, wenn ich so mit 10 Leuten spreche, dass die Menge der Leute, die das interessiert, genau 10 ist. Meine Hoffnung ist natürlich, dass das aber irgendwo eine etwas größere Zielgruppe auch anspricht oder Leute, die noch gar nicht wissen, dass sie Interesse dran haben, wir das dann auch wecken können. Und ich dachte, wir fangen mal mit so einer etwas allgemeineren Frage auch an, die jetzt noch nicht so viel mit der Branche zu tun hat. Aber ich weiß ja auch, dass du ein ganz großer Musikliebhaber bist. Da ja auch Projekte und so weiter machst, also ein bisschen privates Interesse und Vergangenheit, aber eben auch berufliche Geschichten da so ein bisschen verbindest. Und da wäre zum Beispiel, du bist ja auch schon lange in der Branche, gibt's irgendwo einen Song oder ein Album, das deine bisherige Karriere irgendwo begleitet hat oder vielleicht sogar zusammenfasst? Also sag mal so ein Soundtrack of your life oder your business life?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich sehr... Ich will jetzt nicht sagen vielseitig, aber schon so unterschiedliche Geschmäcker inzwischen entwickeln konnte, glücklicherweise. Also ich bin ein Kind des Rap und bin früh damit sozialisiert und über die Zeit ging es dann zu Soul, Funk, Jazz und heute auch sehr viel House, gerne Vocal House und so weiter. Alles ja dann irgendwie artverwandt, weil es wird gesampled viel und so weiter. Und daher kommt das. Und wenn du mich fragst, welches Album oder ob es einen Song gibt, der das alles so zusammenfasst, finde ich sau schwer. Also es gibt einen Song, der hat zwar inhaltlich jetzt nicht so ganz krasse Parallelen mit meinem Leben oder Berufsleben, aber ich finde, der ist einfach unglaublich gut, was so eine Biografie-Zusammenfassung darstellt. Und zwar gibt es einen Rapper, der heißt Materia, relativ bekannt würde ich sagen, und der hat auf seinem ersten großen Album, ganz großartiger Titel, Zum Glück in die Zukunft heißt es, da gibt es einen Song, der heißt Endboss. Und der Song ist im Prinzip wie so ein Jump-and-Run-Spiel, wie so ein Videospiel. Und er springt da sozusagen durch sein Leben. Am Ende begegnet er dann dem Endboss, natürlich der Tod. Ne? Aber ey, werde Buddhist, dann kannst du es neu starten. Ich bin zwar kein Buddhist, aber den Song höre ich bis heute gerne. Der ist, glaube ich, schon 15 Jahre oder 14 Jahre alt, also zumindest wurde er dann veröffentlicht. Und generell dieses ganze Album, Zum Glück in die Zukunft, finde ich unglaublich gut, weil es so ein bisschen zeigt, dass das, was man Rap gerne mal vorwirft, es wird immer nur das Gleiche erzählt, was ja auch teilweise stimmt, muss ich einräumen, wird aber auf diesem Album widerlegt. Also es gibt zu sehr vielseitigen, verschiedenen Themen immer wieder Songs. Einer heißt zum Beispiel, wie mache ich dir das klar? Wo es halt so um diese große Frage, die jeder von uns mal in seinem Leben oder öfter wahrscheinlich sogar haben wird. Nämlich, irgendwas ist gerade ätzend und mein Gegenüber schätze ich aber, wie mache ich meinem Gegenüber das eigentlich klar? Ne? Und Halt auch so, ein anderer Song heißt Amy's Winehouse, da geht es um Männer, die weinen und dafür halt ins Bordell, was dann aber halt ein Weinhaus und nicht das klassische Bordell à la St. Pauli ist, geht und so weiter. Also ich könnte jetzt eine Stunde über diese Platte reden. Unglaublich cool. Und die nenne ich jetzt einfach mal zum Glück in die Zukunft 1 von Materia. Aber wie ist das bei dir? Du hast ja einen ganz anderen Geschmack als ich.
Total anderen Geschmack, wobei ich mir aber jetzt quasi einen Anspieltipp mal gerade mitgenommen habe. Und du hast gesagt, der Rapper ist wohl relativ bekannt. Ich muss ja sagen, und nie gehört. Also ich jetzt, ne, aber das will auch nichts heißen.
Der ganz großer Hit, wenn ich einmal kurz noch da einhaken darf, war Lila Wolken. Das läuft auch immer noch im Radio zusammen mit Miss Platinum. Das ist eine Sängerin und noch einem anderen Sänger. Jascha heißt der. Und Materia ist auch dadurch bekannt, dass der mal, ich glaube, in der U17 oder 18 Fußballnationalspieler war. Oh. Und auch bei Hansa Rostock, der kommt ursprünglich aus Rostock oder lebte, glaube ich, da auch in der Gegend immer noch, viel Fußball gespielt hat. Er war Model für Boss und so weiter, also so völlig absurd. Und er hat dann aber irgendwann angefangen zu rappen, glücklicherweise. Und also man könnte ihn kennen.
Vielfältiger Mensch auf jeden Fall. Ich werde es mir
total anhören. Siehste, guck mal, hab ich dir gleich was Gutes getan. Aber jetzt du, dein Soundtrack oder Song oder Album, das dich schon lange begleitet.
Ja, also das ist grundsätzlich für mich auch eine sehr schwere Frage. Andererseits in manchen Momenten ist es auch wiederum sehr, sehr leicht zu beantworten. Ich glaube, so ein Geschmack ändert sich ja auch über die Jahre und Jahrzehnte. Ich höre mir wirklich grundsätzlich alles an. Natürlich hat man Vorlieben, darf natürlich gerne Gitarre sein und guter Gesang und sowas. Das ist für mich schon immer sehr, sehr wichtig. Und ich habe mich für die Beantwortung dieser Frage für einen Song entschieden. Dazu muss ich mal ganz kurz ausholen einen meiner berühmten Monologe halten, die hoffentlich mal irgendwann zu irgendwas führen. Und zwar ist dieser Song beheimatet auf dem Album The Black Parade von My Chemical Romance. Punkband oder wird auch oftmals als Emo-Band bezeichnet, mittlerweile aufgelöst.
Okay.
Das Album ist 2006 erschienen. Das ist durchaus mit vielen Parallelen behaftet, die mich so im Beruflichen begleitet haben. Da bin ich ja beispielsweise auch aus der Ausbildung raus oder habe die Ausbildung abgeschlossen. Es ist ein Konzeptalbum. Jetzt muss ich ganz kurz noch auf eine kleine Tangente abbiegen und sagen, wie cool ich Konzeptalben finde. Es gibt natürlich ganz, ganz große in der Musikgeschichte, sagen wir Ziggy Stardust oder von den Beatles, die Sgt. Pepper Geschichten und so etwas. Eigentlich kam Anfang der Nullerjahre da nicht mehr sehr viel raus. Da gab es noch von 6am, wo der Bassist von Mötley Crüe mit drin war, Nikki Sixx, gab es noch Heroin Diaries, dann gab es noch von Savatage Streets, a Rock Opera, ganz tolle Alben oder auch Stone Sour, House of Gold and Bones 1 und 2. Ja. Wirklich gute Alben, die haben alle wirklich was mich auch immer wieder zu denen zurückkehren lässt, aber keins zieht das so gut durch wie eben The Black Parade. Du hast ganz viele unterschiedliche Musikstile. Das finde ich auch für jemanden, der auch sowohl im Privaten als auch im Beruflichen die Abwechslung liebt und immer mal wieder was Neues braucht und Herausforderungen braucht, ist das sowieso schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Du hast wirklich gute Instant-Hits, Sharpest Life sind dabei, Teenagers, du hast ein paar Balladen dabei, aber etwas kräftiger. Mhm. Das ganze Album ist aber auch künstlerisch gut gemacht, stilmäßig sehr eklektisch, sage ich mal, also bekannte Sachen, aber sehr, sehr gut zusammengemixt. Das erfindet das Rad sicher nicht neu. Aber es ist zum Beispiel Liza Minnelli dabei, es ist ein Piraten-Shanty mit drauf, es gibt ruhige und aufgeregte Momente, also ganz, ganz viele Sachen. Das alleine wäre natürlich auch schon sinnbildlich vielleicht für eine berufliche Laufbahn. Aber da gibt es halt eben dann dieses eine Stück und jetzt komme ich langsam dahin, das heißt dann Welcome to the Black Parade und das ist im Grunde, wenn man so will, das Showpiece auch dieses Albums, das Hauptstück, wenn man jetzt sagt, ich will mir nur ein Lied davon anhören von diesem Album, dann würde ich immer sagen, hör dir das an. Und zwar nur das. Und das kann man so ein bisschen, sag ich mal, überheblich beschreiben wie die Bohemian Rhapsody für die Nullerjahre. Es ist sehr, sehr abwechselnd, hat eine sehr schmissige, griffige Punk-Hymne. Punk finde ich immer sehr gut. Und hat aber dann sehr, sehr viele Überraschungen, geniale Momente auch. Und von daher ist das jetzt nicht, dass ich sage, dass ich viele geniale Momente in meinem Berufsleben hatte. Aber ich war in sehr, sehr vielen verschiedenen Momenten dabei. Ja. Und für mich ist es halt auch eben in den verschiedenen Abschnitten des Songs halt auch eben immer so, wenn ich es dann auf die berufliche Laufbahn zurückführe, dann eben so, dass man vielleicht jetzt nicht immer Fan dieser Stelle ist, aber sie hat trotzdem was Gutes. und okay. etwas, was mich dran interessiert. Und das hat man ja durchaus auch. Man liebt vielleicht nicht immer jeden Tag in jeder Minute seinen Job, aber auf der anderen Seite ist es dann doch wiederum oft so, dass da was Schönes trotzdem zu holen ist. Und dieses Lied, wie gesagt, ich finde das handwerklich super gemacht. Die haben ganz tolle Kostüme auch. Das Musikvideo, ich empfehle auch, das Musikvideo sich anzugucken. Mhm. Die haben mit der Designabteilung von Tim Burton, wer den Regisseur kennt,
ja.
Haben sie Kostüme designt, die also im Grunde sehr, sehr dunkle Zirkusdirektor Anzüge sind, die aber so ein bisschen Rost drauf geschrubbt haben und das Ganze halt eben dann nochmal schön aufwerten durch die Optik und die Thematik. Also wirklich ganz, ganz harte Empfehlung auf der einen Seite, aber ich glaube, für mich ist es eigentlich der Song, der mich immer wieder begleitet, wie gesagt, aus 2006 und man hört es mal öfter, mal weniger oft, aber es kommt immer mal wieder in der Playlist mit vor bei mir.
Ich glaube, wir haben das mal bei dir im Auto gehört, als du mich mal von Horst mal nach Münster zum Bahnhof gefahren hast. Da hast du mir das auch genau schon ans Herz gelegt.
Genau so ist das. Und du sagst es nett, du bist ein charmanter Mensch, ans Herz gelegt. Andere würden sagen, aufgedrängt.
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben uns doch da auch wunderbar über Musik unterhalten. Und ich fand es total cool, was du gerade gesagt hast. Also so diese Parallelen da einfach so zu ziehen, das Stück scheint es herzugeben. Und insofern... Ich werde es mir auf jeden Fall jetzt nochmal reinziehen. Ich habe mir eben auch den Wikipedia-Auftrag zu genau diesem Album mal aufgemacht, um so ein bisschen mehr Übersicht zu haben von dem, wovon du erzählst. Spannend.
Ja, absolut. Dann zweiter Anspieltipp da noch, um das abzuschließen, das Lied Mama. Da ist eben, wie gesagt, Liza Minnelli nicht nur dabei.
Genau, sehe ich hier gerade auch. Ja.
Ne, sondern da auch ein schöner Abschnitt mit so einem schönen, schmutzigen Piraten-Shanty hinten dran noch. Ein Broadway-eskes Stück sozusagen, wenn man sogar so weit gehen möchte. Aha. Und passt natürlich dann auch zu Liza Minnelli sehr gut.
Ja. Siehst du, aber guck mal, jetzt haben wir ja gleich eine ganz coole Überleitung zu unserem nächsten Thema, weil wie gesagt, ich habe es bei dir im Auto mal gehört. Nachdem ich mal euch besucht und interviewt habe, hattest du mich zum Bahnhof nach Münster wieder zurückgebracht. Ja. Und damit sind wir jetzt ja schon knallhart bei der Branche.
Ganz genau,
genau. Und wir hatten, oder du hattest ja notiert, lass uns doch auch mal über die beruflichen Perspektiven in der Branche sprechen. Und ob du oder ob wir glauben, was sich daran wie über die Jahre geändert hat. Ne? Und genau. Ich denke, da würde ich auch gerne den Ball zuerst zu dir spielen, weil ich meine, du bist der gelernte Akustiker von uns beiden. Ich nicht. Ich bin ja eigentlich immer nur an der Seitenlinie so der Beobachter oder einer von keine Ahnung, knapp 20.000 Trainern sozusagen. Ja.
Und Coach,
genau, du sagst es, das Buzzword. Genau. Wie siehst du das denn? Wie hat es sich denn verändert? Also ich meine, wir berichten natürlich auch darüber und so ein paar Dinge könnte ich jetzt auch nennen, aber bei dir fände ich es irgendwie viel, viel näher dran, viel echter, wenn du da mal so ein, zwei zumindest Stichworte in den Raum schmeißt.
Ja, also für mich hat das so eine Dreiteilung im Grunde. Und das werde ich auch relativ häufig gefragt, tatsächlich sogar diese Frage. Also ganz klassisch der Akustiker im klassischen Unternehmen. Und ich sage jetzt ganz bewusst, mach da nochmal die Unterscheidung. Da sind eigentlich schon mal zwei von diesen drei Punkten. Das eine ist, wenn man in einer Kette arbeitet und das andere ist dann eben bei einem Unternehmen, was eben nicht über multiviele Filialen verfügt, aber über eine bis, weiß ich nicht, 10, 15 Filialen vielleicht.
Die freien Akustiker hast du bei uns im Gespräch genannt.
Genau.
Sehr gut.
Die freien Akustiker, genau, die sind es. Und da sind für mich schon mal zwei Unterscheidungen. Ich meine, und da hat sich bei den Ketten beispielsweise aus meiner Sicht sehr, sehr viel verändert.
Ja.
Und zwar sind da die Prozesse sind natürlich extrem professionalisiert worden auch. Sei es jetzt, wie schnell die Maschinerie eigentlich in der Lage ist, ein Akustikfachgeschäft aufzukaufen und dann in die Bubble sozusagen des Unternehmens dann einzugliedern, dass Anpassprozesse oder eben auch buchhalterische Geschichten da angeglichen werden. Das hat sehr, sehr viel an Fahrt aufgenommen. Das ist sehr mit sehr engen Leitplanken ausgestattet. Ist durchaus für den einen oder anderen auch eine schöne Berufserfahrung. Ich will das, da geht es mir wirklich nicht um besser oder schlechter. Man muss halt immer für sich entscheiden, was passt denn zu mir besser.
Ja.
Denn es gibt beispielsweise eben auch viele Leute, und das muss man auch und kann man auch absolut respektieren, die sagen so, ich möchte gerne nach einem klaren Konzept, einen klaren Weg gehen, wie ich meine Anpassung mache, wie ich meine Arbeit mache. Und es gibt halt eben die eher freieren Geister, die sagen, gut, ich möchte das schon so ein bisschen jonglieren und vielleicht auch mal mich da ausprobieren und nochmal hier und da was machen.
Ja.
Beides hat seine Berechtigung und beides ist gut. Na, also wie gesagt, da ist kein Diss oder so, den ich da jetzt loswerden möchte. Ich finde beides interessant, solange sich die Leute selber damit auch irgendwo identifizieren und wiederfinden. Weil wer Freiluftkünstler sein muss, aber das gar nicht ist, wird genauso unglücklich sein wie der Freiluftkünstler, der mit ganz engen Leitplanken unterwegs ist und da links und rechts gar nichts mehr machen kann. Ja. Und da hat sich zumindest bei den Ketten das schon aus meiner Sicht, wenn Gespräche, die ich da so führe mit Leuten, die ich noch kenne und seit Jahren kenne, dass man da doch noch enger geführt wird und es doch durchaus weniger Freiheiten gibt. Und bei den freien Akustikern hat sich ehrlich gesagt nicht so viel verändert. Und natürlich, klar, es kann einem immer sein, wenn man angestellt ist, dass man dann früher oder später aufgekauft wird. Das entgeht ja keinem, dass die da sehr aktiv sind. Das ist sicherlich etwas, was vielleicht vor 10 Jahren oder noch länger nicht so der Fall war. Das kann einem passieren. Aber ansonsten sieht man da sehr, sehr Vielfältiges, sehr, sehr Abwechslungsreiches und Buntes. Und das ist schön. Das macht ja auch die Branche aus. Ich hatte ja auch schon im Interview gesagt, ich liebe die Branche. Ich liebe die Leute, die da drin arbeiten. Und
Bei aller Schrulligkeit,
das hat er sich gemerkt, genau. Also da nehme ich mich aber auch nicht aus. Genau. Ich gelte ja auch in gewissen Kreisen eher als Diva. Und dann darf man vielleicht auch mal sagen, dass man das halt schon nicht irgendwo
bezeichnet. Fängt auch mit D an, wie unser beider Vorname.
Ganz genau. Ne? Vielleicht erkennt man da ein Muster. Ne? Aber ich finde, Diva ist noch besser als Zicke. Ne? Also von dem her.
Ja. Also was du gerade erzählst, die Beobachtung mache ich auch. Also die Ketten kommen mir viel straffer organisiert vor und scheinen da auch immer noch Potenziale zu sehen oder noch mehr rauskitzeln zu wollen. Was ich halt so faszinierend finde, sind so die Tools, die man dann zum Beispiel ja auch gerade bei den Freien irgendwie öfter mal sieht, was jetzt so mehr wird. Ich denke da zum Beispiel an Audiosus, ohne jetzt andere Anpasskonzepte weniger gut zu finden. Aber das ist mir jetzt in letzter Zeit hier und da öfter schon begegnet. Und das beschleunigt natürlich auch so ein bisschen, verbessert und so weiter und so fort. Also sowas fasziniert mich zum Beispiel, was da immer noch so alles entdeckt wird. Ich weiß noch, als ich 2009 in die Branche kam, ich glaube kurz darauf, war schon Perzentilanalyse in aller Munde. Heute höre ich gar nicht mehr so viele Leute davon reden. Keine Ahnung, ob es unsexy geworden ist, darüber zu sprechen oder ob es vielleicht dann doch gar nicht mehr so viel gemacht wird. Das kann ich gar nicht genau sagen. Aber wie gesagt, was es so an Hilfen oder Tools gibt, die einem die Arbeit erleichtern oder sei es halt auch so automatisierte Bestandskundenkommunikation und was es da nicht alles gibt, da hat sich ja schon auch viel verändert und alles zahlt ja immer oder versucht darauf einzuzahlen, dass das, worauf es ankommt, nämlich die Interaktion zwischen den Menschen im Fachgeschäft halt irgendwie, also dass dafür mehr Zeit zur Verfügung steht, eben durch diese beschleunigenden Hilfen. Das finde ich zum Beispiel total interessant, was da alles allein in den letzten 15 Jahren passiert ist. Das wird ja davor auch schon so gewesen sein.
Absolut. Und das ist auch ist gut. Du hast Audiosus genannt. Ein klasse Konzept. Wie gesagt, auch nicht jetzt, um andere schlecht zu machen oder sonst was. Aber das sind einfach so Produkte und Dienstleistungen, auf die der freie Akustiker auch Zugriff hat. Dadurch natürlich auf einen Schlag deutlich professioneller auch arbeiten kann, als es vielleicht noch früher der Fall war, wo noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Wildwest Thema war. Ein Wort noch zur Perzentilanalyse. Ich glaube auch, die Diskussion hat ein bisschen an Fahrt verloren. Ich denke aber auch, dass es sich auf einem etwas guten und etwas höheren Niveau durchaus auch als Konsens, dass es ein tolles System ist, durchgesetzt hat und einfach Anwendung findet. Dann ist es natürlich klar, dass es mit der Zeit nicht unbedingt dann noch so in aller Munde ist. Aber wir haben beispielsweise bei uns auch in der Akademie immer wieder Perzentilanalyse-Kurse. Die werden auch sehr gut gebucht und gesucht. Es ist natürlich nur nicht mehr, sag ich mal, die neueste Sau, die man durchs Dorf treibt. Da hat ja dann der gesamte Online-Bereich eigentlich oder Online-Marketing das jetzt übernommen. Da wird einem ja immer unheimlich viel erzählt, was man alles machen muss. Das glaube ich, da hat sich noch nicht so viel dran geändert, denn ich glaube, der Endverbraucher, der Endkunde, der hat sich nicht so stark geändert, wie man das immer so prophezeit oder wie gewisse Anbieter von Dienstleistungen immer das gerne würden oder sehen würden, weil dann ihre Dienstleistungen besser dazu passen. Ich glaube, der Mensch, der heute auch technisch affin ist, auch der wächst in ein Sicherheitsbedürfnis rein, der kommt mit gewissen Neuerungen vielleicht gar nicht mehr so gut zurecht, auch wenn er mal sehr fit war in dem, was zu seiner goldenen Zeit und dann irgendwo opportun war. Ja. Und auch dann braucht man wieder gute Beratung, starke Beratung. Da braucht man klare Empfehlungen, Handlungsoptionen. Ja. Und deswegen. Und dann vielleicht noch, um das kurz abzurunden, die dritte Kategorie, die ich noch sehe, das ist dann so der Akustiker in der Industrie oder in dienstleistenden Unternehmen. Das wäre für mich noch so ein Seitenpunkt. Und da ist beispielsweise, wenn ich jetzt nur mal zu den Hörgeräten Herstellern gehe, durch die Bank, durchs Brett, hat sich wirklich sehr, sehr stark geändert. Da haben doch die Konzerne mit den Zentralen und so weiter noch deutlich stärker die Zügel in die Hand genommen, als es dann die Vertriebsgesellschaften vor einigen Jahren noch gemacht haben. Es werden viele Konzepte versucht auszurollen und alles. Das mag weltweit sehr, sehr gut klappen. Der deutsche Markt mit seiner, sage ich es nochmal, Schrulligkeit, hat da aber noch durchaus eine Alleinstellung. Zum einen wird es durch die Krankenkassen natürlich noch getragen.
Ja.
Das ganze Anpasssystem, das ist das eine oder gestützt. Und das andere ist aber eben auch, dass es wirklich immer noch absolute Personensache ist und so ein Nasengeschäft ist. Und da kann man natürlich auch nicht mit jedem Marketingkonzept oder Vertriebskonzept da einfach ankommen und das dann irgendwie überstülpen. Und da sehe ich aber schon, dass das vielfach sich die Verhältnisse geändert haben. Weniger Freiheiten auch des Außendienstes beispielsweise, sind ja auch Akustiker unterwegs.
Ja.
Und da hat sich schon, finde ich, fast in der Wahrnehmung am stärksten verändert. Und ja, bei den anderen dann eher etwas weniger, wenn wir mal vom bürokratischen Aufwand absehen. Ne? Das Formular A, Formular B, Formular C.
Damit sind wir ja denn, also wir hatten uns ja auch notiert, was finden wir denn vielleicht eher nicht so gut. Und da fällt mir sofort ein Punkt ein, den ich öfter schon mal beobachtet habe. Ich habe auch mit vielen anderen darüber schon gesprochen und es ist irgendwie komisch. Ich finde keinen, der nicht diese Meinung, ich vermute beinahe, du hast sie auch, teilt, nämlich warum neigt man gerade in den größeren Organisationen dazu, auf Führungspositionen, zumindest mit Blick auf Deutschland, Menschen zu setzen, die eigentlich eher branchenfremd sind. Bringt das wirklich so viel? Also den Gedanken verstehe ich. Man denkt, okay, da kommen jetzt Leute, die haben, was weiß ich, was für tolle Management, Ausbildung, Erfahrung und so weiter und die können jetzt mal so richtig neuen Wind reinbringen in die Branche. Meistens geht das doch aber schief, oder? Wie siehst du das? Oder ist das klug? Weil auf der anderen Seite, du hast es ja eben auch schon gesagt, der deutsche Markt ist halt eben speziell im Sinne von nochmal besonders, nochmal anders. Die verlieren doch viel von dem Wind unter ihren Flügeln, wenn sie erstmal die ganzen Gegebenheiten gecheckt haben. Wie viel ist es denn noch wert, dass du mal irgendwo, was weiß ich, Marketing für irgendeine Fastfood-Kette gemacht hast?
Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass, also ich finde das auch keine begrüßenswerte Entwicklung. Ich glaube, das ist der Versuch, den Markt dann konzernseitig oder herstellerseitig zu verändern, die Prozesse im Akustikfachgeschäft zu verändern. Aber das ist natürlich dann am Endverbraucher letzten Endes vorbei, ne? Und was halt bei, sage ich mal, irgendwelchen Erfrischungsgetränken oder Heckenscheren oder sowas gut funktioniert, weil vielleicht eine andere Sprache gesprochen wird, weil die Märkte anders funktionieren, ist es halt immer noch diese hohe Beratungsleistung. Und wenn man sich das auch mal überlegt, und das ist halt immer das, was ich dann nicht so verstehe, man muss ja auch mal von der Seite des Akustikers sehen. So ein Akustiker in seinem beruflichen Alltag, der wird ja locker 80-90% seiner Zeit damit verbringen, anderen Leuten irgendwelche Zusammenhänge zu erklären. Oder lass es 70 sein, wenn er jetzt sagt, der macht noch viel Krankenkassenabrechnung und am Computer ein bisschen was und Einstellung. Ja. Aber am Ende, ich erkläre Features, ich erkläre Bauformen, ich erkläre verschiedene Hersteller, ich erkläre Preisstufen, ich erkläre Krankenkassenzusammensetzungen, ich erkläre Pflegemittel, also you name it. Und letzten Endes ist natürlich auch jemand, der so viel anderen Leuten erklärt, eher affin dafür, dass er auch mehr mit an die Hand genommen wird. Und was ich bei der Industrie halt sehe, ist halt häufig, weil der Markt umkämpfter und umkämpfter wird, dass man halt schneller versucht, zum Erfolg zu kommen. Dieses gemeinsame Wachsen, das ist absolut zum Buzzword verkommen. Es wird immer noch gesagt, aber in aller Regel wird es nicht mehr gemacht und nicht mehr so stark gepflegt. Und das finde ich sehr schade. Man sieht es aber auch immer wieder, wie stark das menschengetrieben ist, denn das muss kein Hindernis sein, wenn man jetzt von einer anderen Branche kommt, um Gottes Willen. Aber auch da setzen sich im Grunde die Vertriebler lange und langfristig fest, die halt eben mit den Menschen auch gut umgehen können. Und dann ist es fast egal, von wo sie kommen. Ja. Aber ich glaube, dieses Ganze auch, was aus den Konzernen gesteuert ist, und das Konzerne, weil die Branche natürlich relativ klein ist, von vielen sehr, sehr ambitionierten Menschen eher so ein bisschen als Sprungbrett genutzt wird, in jungen Jahren dann mal zu so einem Hörgerätehersteller, bevor ich dann zu den ganz großen Marken gehe oder sowas und ein bisschen was in meinem Resümee stehen habe. Ja. Das schadet dem deutschen Markt, glaube ich, eher oder auch dem Binnenverhältnis zwischen Akustiker und Industrie mehr, als dass es helfen würde. Aber das ist schon meine Wahrnehmung.
Dennoch, was ich immer wieder erstaunlich finde an unserer Branche, ist, wie sehr die Lieferanten, wenn ich die Hersteller mal so ein bisschen degradierend so nennen darf, also zumindest die Vertriebsgesellschaften, wie sehr die bemüht sind und das ja auch wirklich teilweise mit großem Erfolg tun, nämlich ihrer Kundschaft nicht nur ihre eigenen Produkte so schmackhaft wie möglich zu machen, sondern denen auch noch unglaublich viel darüber hinaus anbieten, zur Seite stellen, ich will jetzt nicht sagen hinterhertragen, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Das ist verrückt, oder? Also wie sehr um Akustiker als Kunden aus Sicht der Industrie gebuhlt wird und was dafür alles getan wird, das finde ich Wahnsinn.
Aber das ist eine ganze Masse. Da würde ich auch manchmal begrüßen, dass etwas weniger ist, aber dafür dann mal von A bis Z durchgezogen ist. Ich meine, da brauchen wir nicht über ein Poster zu reden oder sowas. Das brauchst du einfach. Natürlich Produktaufstellung. Das hast du ja in jeder Sparte. Geh in den Schreibwarenladen, da hast du ein Poster von irgendeinem Füller oder geh in den Baumarkt, da hast du natürlich auch Poster von irgendwelchen Schraubenziehern oder so etwas. Das ist ja schon grundsätzlich sinnvoll. Aber hier wird was gemacht, da wird was gemacht, dann werden Kunden versucht zu entwickeln und worauf steht der hier, worauf steht der da und so weiter. Da denkt man sich manchmal, wenn man die Leute, die das Ganze dann verwalten und kontrollieren, wenn man die nicht einstellen würde und einfach ein bisschen mehr Marketingunterstützung geben würde, das Geld, was man spart, dafür einsetzt, wäre es vielleicht sogar noch effektiver. Ja. Aber natürlich will man dann irgendwo auch gegenüber Aktionären oder eben Managementboards auch darstellen können, was man für Aktivitäten, Maßnahmen ergriffen hat, was es gekostet hat und was man erreicht hat. Na, das muss man natürlich auch verstehen. Deswegen geht es ja auch nicht drum, über gut oder schlecht oder das zu kritisieren oder so. Ich sehe es aber eben schon so, dass sich das eher negativ verändert hat, weil die Zeit viel zu schnelllebig für manche Prozesse ist und die werden sich, und das ist nochmal der Schulterschluss zu meiner ursprünglichen Aussage, der Markt hat sich nicht so stark geändert, wie man das vielleicht gerne glauben möchte und er wird sich auch nicht so schnell verändern, wie manche das gerne hätten oder einem das zumindest weismachen.
Ja, wie siehst du denn, apropos Veränderung, ne? Wahrscheinlich das heißeste Thema mit Blick auf Veränderung, künstliche Intelligenz in aller Munde, an einigen Ohren ja vielleicht auch. Wie siehst du das? Weil die generelle gesellschaftliche Debatte oder der Diskurs zum Thema KI, ich finde, der reicht so von bis, ne? Also man trifft halt so die Oberskeptiker bis hin zu Leuten, die halt so für einzelne Dinge total froh sind über diese Entwicklung. Da zähle ich mich dann ein Stück weit auch zu. Also wir haben zum Beispiel so eine Software, die rechnet jetzt viel zu kleine Fotos wieder groß und das sieht richtig gut aus. Ja, also das ist, wobei ich würde jetzt nicht sagen, das ist KI, das ist halt maschinelles Lernen und es wird laufend aktualisiert. Also es ist nicht einmal austrainiert und damit musst du dann jahrelang arbeiten, sondern im Grunde jede Woche, wenn ich dieses Tool mal benutze, heißt es immer wieder hier, neue Berechnungsmodelle sind verfügbar, update mal und so. Sowas ist halt total cool. Ich bin auch relativ entspannt. Mir macht KI eigentlich nicht so viel Angst. Vielleicht verstehe ich davon aber auch zu wenig, bin zu doof oder was auch immer. Aber wie siehst du das? Was glaubst du, was KI wirklich verändern wird in unserer Branche?
Ja, also in unserer Branche glaube ich schon auf kurz oder lang sehr, sehr vieles. Das sind natürlich diese ganzen Analysen. Sonst hast du ja immer im Grunde einen Klassifikator gehabt. Das waren ein Bitwandler, die haben mal eben gesagt, okay, ist das einkommende Signal, wird es jetzt lauter oder leiser? Die können ja nur eine Entscheidung pro Zeiteinheit treffen, wird es lauter oder leiser, und dann wurden so eben Signale synthetisiert. Jetzt kann man durchaus aufgrund der Rechengeschwindigkeit und auch der KI da schon im Vorfeld und das ist dann das Gute, nämlich das Gold ist ja immer das Signal, was das Mikrofon auffängt, was das Hörgerät im Nachgang noch machen kann, ist relativ begrenzt, trotz aller Features. Letzten Endes ist es das Richtmikrofon oder die Richtmikrofone. Und da glaube ich schon, dass KI da unheimlich viel helfen kann. Dann auch in dem Bereich Social Media Content generieren oder so Postings. Wir kennen jetzt schon Mitglieder bei uns, die das einfach machen über KI, sich da Beiträge generieren lassen. Man muss sich dann natürlich die Frage stellen, und das ist das, wo ich das Thema sehr kritisch sehe. Möchte ich das? Möchte ich, dass mein Unternehmen KI-generierte Botschaften an die Kunden sendet, oder möchte ich mich da als Inhaber, Inhaberin selber hinsetzen und nochmal was verfassen? Das ist dann aber eine moralische oder philosophische Frage, die werden wir natürlich nicht beantworten können. Für manche reicht es, wenn sie sagen, komm, ich will da schnell eine Lösung haben und weitergehen.
Genau.
Kann man auch machen. Ich glaube, diese ganze Debatte ist halt eben so kontrovers oder auch so vielschichtig, weil man mal wieder es versäumt, die Leute richtig abzuholen. Wenn du dir anguckst, also mal in die Populärkultur gegangen, schon 1965 oder sowas ist der Roman Dune erschienen, der jetzt gerade im zweiten Teil da sehr im Bombastkino verfilmt wurde.
Der Wüstenplanet.
Der Wüstenplanet, genau. Also da auch, also sehr, sehr gute Verfilmungen. Die erste sicherlich noch besser als die zweite, also zweite Teil. Da wird doch ein bisschen mehr durchs Buch gehuscht. Aber da ist es auch zum Beispiel so, das ist natürlich super gealtert auf der einen Seite, weil die haben keine Computer. Aber warum haben sie keine Computer? Denn in dieser gesamten Dune-Lore ist es so, dass die Menschheit schon einen Krieg gegen KI geführt und den mit erheblichen und herben Verlusten gewonnen hat und die KI nur ganz stark unter ganz starken Verlusten unterdrücken konnte. Und deswegen wird dieses Spice und dieses Gewürz, was sie da anbauen oder ernten, nicht dafür genutzt, dass die Raumschiffe angetrieben werden. Nein, das nehmen quasi die Navigatoren, weil die dadurch dann eben ihr Bewusstsein so verändern, dass die ein bisschen in die Zukunft gucken können und dann beispielsweise Kurskorrekturen in Überlichtgeschwindigkeit verändern können.
Das ist jetzt ein Beispiel,
geht jetzt sehr, sehr tief rein, aber im Grunde hat man damals schon gesehen, aus dem gleichen Jahr gibt es noch I Have No Mouth, But I Must Scream, eine Kurzgeschichte. Ganz tolle Kurzgeschichte, auch da Leseempfehlung, aber auch da geht es darum, dass die letzten drei Menschen der Welt von einer KI so quasi als Spielball gehalten werden. Oder guck dir an, Blade Runner, der ganz großartige Rutger Hauer hat da auch einen Replikanten gespielt, also quasi ein Android, der auf der Suche ist nach dem Sinn des Lebens. Du hast Terminator 2 gehabt, der ganz große Film, einer meiner Lieblingsfilme übrigens, wo die KI natürlich auch übernimmt. Das ist jetzt sehr ausschweifend gewesen, nicht, weil ich es jetzt gerne sagen wollte, sondern ich glaube einfach, dieses Thema, dass eine KI Dinge tut, die sie nicht tun soll und Entscheidungen trifft, die sie besser nicht treffen sollte, die ist, glaube ich, irgendwo mit verankert in jedem Ding. Ich glaube nicht, dass eine KI uns aus irgendwie Bösartigkeit mal übernehmen wird oder sowas. Aber,
ja, glaube ich auch nicht.
Aber das ist zum Beispiel, was Stephen Hawking hat so ein tolles Beispiel gebracht. Da geht es letzten Endes um Kompetenz und um Entscheidungen. Und wenn wir jetzt sagen, was weiß ich, du bist irgendwo ein Bauer, Anbauer von Agrarprodukten, dann wird ein Staudamm gebaut und du musst jetzt entscheiden, baue ich den Staudamm und staue das Wasser. Das führt aber zur Überflutung von zwei Ameisenstämmen. Dann werden wir wahrscheinlich sagen, gut, wir kriegen so viel Essen und Trinken dadurch, dann müssen wir halt auf die zwei Ameisenstämme verzichten.
Ja,
und wir sollten halt einfach besser gucken, dass wir nicht dieser Ameisenstamm werden, dass die KI Entscheidungen für uns trifft, die rational vollkommen richtig sind, aber emotional natürlich überhaupt nicht zu vertreten sind. Und das sind dann, glaube ich, so Dinge, die sind übergeordnet. Die haben mit der eigentlichen KI von heute ja noch gar nichts zu tun. Heute geht's ja darum, dass man beispielsweise auch Patientenbilder toll auswerten kann. Da sieht man irgendwelche Leberflecken, die sich vielleicht verändern. Das kann die KI deutlich besser sehen als der Mensch mit bloßem Auge.
Darauf setze ich auch sehr. Also was so personalisierte Medizin angeht und eben auch diese Analysen, auch MRT-Bilder auswerten und all sowas, da habe ich große Hoffnung, dass das halt einfach alles viel besser, viel schneller und so weiter geht.
Ja.
Da bin ich sehr hoffnungsvoll. Aber wie gesagt, ich bin auch generell jetzt kein großer KI-Skeptiker. Vielleicht ist es naiv, vielleicht nicht, das wird die Zukunft zeigen. Aber
letzten Endes ist es die Geschwindigkeit, die entscheiden wird, weil das ist halt immer die Evolution würde es uns ja durchaus ermöglichen, mit einer künstlichen Intelligenz gleichzuziehen. Nur das würde natürlich mehrere hunderttausend Jahre dauern.
Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, ARD Alpha, wunderbarer Fernsehsender, dass die Intelligenz bei Menschen zuletzt nicht mehr gestiegen ist. Die ist, also man misst da wohl mit irgendwelchen Gruppen immer mal wieder, wie der wie es um deren Intelligenzquotient bestellt ist. Und man hat wohl einige Jahrzehnte lang gesehen, dass das immer weiter zugenommen hat. Inzwischen ist es nicht mehr so. Die haben es so ein bisschen damit erklärt, dass man halt heute viel mehr sich spezialisiert auf gewisse Themen und damit halt so dieser generelle Test, der halt wahrscheinlich sehr in die Breite zielt, das halt nicht mehr so erfassen kann. Aber deren Tenor war doch am Ende so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, es geht zurück, wobei wir wissen ja, alle Zivilisationen haben bisher auf diesem Planeten haben es irgendwie geschafft, sich fast abzuschaffen, sag ich mal.
Genau.
Aber es geht zumindest nicht mehr so weiter. Also ja, mehrere hunderttausend Jahre Evolution werden wahrscheinlich, auch wenn der Druck dann da ist, mindestens vonnöten sein.
Ja, und ich glaube, man braucht es halt auch nicht mehr mit der Intelligenz. Es gibt einem so viel, was einem abgenommen wird und so viel automatisiert. Guck dir jedes Smartphone an, was du da schon einfach auf Knopfdruck machen kannst. Da musst du ja nicht irgendwie jetzt nochmal großartig drüber nachdenken, wie pflege ich jetzt hier noch weiter meinen Kalender und wie kriege ich meine privaten Termine. Du gibst einfach ein, dann kriegst du Erinnerungen und dann läuft das alles. Du bist ja auch nicht mehr so gefordert. Und ja, ich glaube, wie gesagt, um da nochmal zu sagen, ich bin hoffnungsvoll, dass uns die KI sehr, sehr hilft. Bin genauso hoffnungsvoll, ich bin als Optimist bekannt, aber bin wirklich hoffnungsvoll, dass auch Regierung und in Unternehmen da auch gesetzliche Rahmen schaffen, das auch zu regulieren, dass man eben nicht dann, wie jetzt beispielsweise bei Terminator, dann irgendwo Kriegsentscheidungen treffen lässt von Computern oder sowas, weil das ist natürlich durchaus ein realistisches Negativszenario, dass die KI sagt, gut, die wollen mich jetzt hier angreifen, dann löse ich doch mal auf anderem Kontinent einen Konflikt aus. Der Gegenschlag, wenn wir der Aggressor sind, der wird dann meine Feinde hier schon vernichten. Letzten Endes ist das ja rational nachzuvollziehen, natürlich vollkommen katastrophal in der Auswirkung. Und das würde ja kein Mensch so treffen. Aber das sind dann, glaube ich, so Sachen, da brauchen wir sicherlich noch ein bisschen gesetzlichen Rahmen. Für die Akustik, denke ich, können wir da ganz positiv den Nutzen abgreifen und die Sahne abschöpfen in besseren Kundenversorgungen und besser angepassten Hörgeräten.
Das sehe ich auch so. Ich habe hier kurz mal auf die Uhr geblickt. Wir haben schon...
Genau, schon, sind schon drüber, ne?
Genau, und unser Maß haben wir schon überschritten. Insofern, du hast eben ein wunderbares Wort, beziehungsweise so einen Satz gesagt, mit dem Kalender und so weiter. Wir sollten einfach auch in unseren Kalender gucken, ob wir nicht noch einen Termin für eine Fortsetzung unseres Gesprächs hier vor dem Mikrofon
sehr, sehr gerne.
Was hältst du davon?
Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir, denke ich, dann auch im Anschluss daran. Und dann finde ich auch, dann soll es das hier für heute gewesen sein.
Okay,
Ich hoffe, es war, also ich danke dir erstmal ganz herzlich fürs Gespräch. Fand ich sehr interessant, auch deine Einblicke zu sehen.
Der Dank ist ganz meinerseits.
Und dann hoffe ich auch, dass es den Leuten, die da draußen zuhören, auch gefallen hat. Und wenn was ist, dann nehmen wir einfach noch ein paar mehr Folgen auf und dann machen wir es einfach weiter so.
Ich würde mich freuen, mein Lieber. Danke dir auch für deine Zeit. Du hast jetzt deine Mittagspause mit mir verbracht, glaube ich.
Alles gut.
Und sehr schön. Und dann bis zum nächsten Mal.
Du, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, lieber Dennis. Und bis dann. Ciao.
Omni Direct.